Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Viele Unternehmen planen in diesen Wochen das nächste Geschäftsjahr. Die Rahmenbedingungen sind unsicher. Trotzdem müssen große Veränderungen angeschoben werden, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Mein heutiger Gast weiß, wie es um die Finanzen der Unternehmen im Land bestellt ist.
Wie steht es um die Wertschöpfung mittelständischer Unternehmen, deren Finanzierungssituation und deren marktwirtschaftlichen Herausforderungen? Die Beratungsgesellschaft RSM Ebner Stolz hat im Zeitraum April bis Juni 2023 ca. 2500 mittelständische Unternehmen in Deutschland befragt. Wie sich Krisenjahre, Inflation und Zinsanstieg auswirken, jetzt bei Chefsache.
Ja, und zu Gast im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich von Ebner Stolz, Michael Euchner. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Wir sprechen heute über besagte Finanzierungsstudie und natürlich auch die Zukunft der Unternehmen, die sich daraus ergibt. Na, ich will es mal so sagen. Also summa summarum, die Studie hat gezeigt, die Lage ist eingetrübt. Ist eigentlich wenig überraschend, oder?
Ja, in der Tat. Also wir haben ja 2500 Unternehmen befragt im Sommer diesen Jahres. Und es hat sich schon ein etwas trüberes Bild abgezeichnet durch Krisen, globale Krisen, Corona, Ukraine-Krieg, steigende Inflation, steigende Energiekosten.
Gibt es denn darüber hinaus noch weitere Gründe?
Naja, wir fragen ja auch immer noch nach anderen Aspekten. Und was sicherlich auch ein wesentlicher Punkt war, war Überregulierung, Bürokratie und diese Dinge, die zunehmend auch bei den Unternehmen eine Rolle spielen in der Einschränkung unternehmerischer Freiheiten.
Wir möchten ja heute darüber sprechen, was machen wir draus? Also sprich, welche Ableitungen können Unternehmen eben aus dieser Studie auch ziehen? Was können sie selbst sozusagen verantworten? Aber wo ist der Spielball sozusagen bei jemand anderem? Jetzt kommen wir erstmal zu den Unternehmen selbst. Welche Maßnahmen könnten denn Ihrer Meinung nach Unternehmer ergreifen, um, ich will es mal so sagen, optimistischer in die Zukunft zu schauen? Also nichts ist so unsicher wie die Zukunft, ja, aber vielleicht haben Sie die eine oder andere Idee.
Ja, das ist eine völlig gute und berechtigte Frage. Sie können das am Beispiel der Automobilindustrie ganz gut sehen. Während die Automobilindustrie eigentlich in den 20, 30 Jahren gute, planbare Budgets machen konnte, weil man eben auf Sicht wusste, was setzt ein Automobilunternehmen ab, ist es in den letzten Jahren eigentlich überhaupt nicht mehr möglich. Sie haben überhaupt gar keine Prognosesicherheit mehr. Und das ist schon echt eine Herausforderung für Unternehmen. Das betrifft aber auch andere Unternehmen in anderen Branchen. Und was wir letztendlich empfehlen, ist einfach, sich krisensicherer auf der Finanzierungsseite zu machen, Liquidität zu sichern, unabhängiger zu werden, Kundenrisiken abzubauen, um einfach die Unvorhersehbarkeit zu kompensieren durch eine gewisse Absicherung der Finanzen.
Sie sprechen von Rücklagen einerseits, aber da musst du natürlich, sag ich mal, ein Geschäftsmodell haben, welches dir erlaubt, auch Rücklagen anzusparen. Wie ist es denn da mal ganz konkret um die Unternehmen im Land bestellt? Also wer hat eine solche Geldkasse schon aufgebaut und wer ist auch in der Lage, sich noch so eine Geldkasse aufzubauen und welche können weder das eine noch das andere bestätigen?
Also die Frage, die Sie stellen und den Punkt, den Sie ansprechen, hat ja mit Profitabilität zu tun. Und wir sehen schon in bestimmten Branchen, dass die Profitabilität stark gelitten hat und damit Rücklagen eher nicht mehr aufzubauen waren oder Rücklagen sogar abgeschmolzen sind. Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus Branchen, die das können. Letztendlich ist es so, was wir klar erkennen können, ist, dass Unternehmen, wenn sie Gewinne machen, diese Gewinne einfach im Unternehmen behalten, also sozusagen tesaurieren. Und das sieht man schon an den gestiegenen Eigenkapitalquoten. Wenn Sie den deutschen Mittelstand verfolgen, dann war der vor 10, 15 Jahren noch vielleicht mit einer Eigenkapitalquote von 15-20% ausgestattet. Und das hat sich jetzt auf 30% entwickelt, was einfach zeigt, dass man ja Krisensituationen durch ein höheres Eigenkapital kompensiert, indem man einfach Geld nicht ausschüttet an die Aktionäre, an die Gesellschafter, sondern im Unternehmen belässt. Und das ist auch unsere klare Empfehlung, Gewinne einfach erstmal im Unternehmen zu belassen, um krisensicher zu sein.
Wenn wir über Profitabilität sprechen, dann müssen wir letztendlich ja zwei Seiten betrachten. Das eine ist sozusagen die Umsatzseite, das andere die Kostenseite. Wenn man sagt, naja, auf der Umsatzseite haben wir relative Unsicherheit, aber die Kostenseite, die kannst du natürlich sehr genau anschauen. Mhm. Besteht da jetzt überhaupt noch die Möglichkeit, an die Kosten heranzugehen? Weil gerade in den letzten Jahren wurde ja sehr viel in dieser Richtung unternommen, Richtung Effizienz, Kosteneinsparung und so weiter.
Ja, also es gibt nach wie vor Unternehmen, wo eben Kostenquoten, Personalkosten, Sachkosten jetzt de facto einfach zu hoch sind im Vergleich zu Wettbewerbern. Wir haben auf der anderen Seite aber auch nicht vorhersehbar gestiegene Kosten. Nehmen Sie beispielsweise einmal die Energiepreise, die ja unter anderem durch den Ukraine-Krieg bedingt, aber auch durch die Veränderung des Energiemixes stark gestiegen sind. Und es sind schon alles Aspekte, wo Sie eben halt nicht vorhersehen können. Oder nehmen Sie im Moment wieder den Ölpreis. Ja, Benzin, Diesel steigt aktuell sehr stark wieder. Und das sind alles unvorhergesehene Dinge. Wir haben Personalkosten, die steigen, weil es eine hohe Nachfrage nach Personal gibt. Übrigens auch ein Punkt, wo die Unternehmen an ihre Grenzen kommen, der hohe Fachkräftemangel. Und dann müssen sie natürlich die Menschen heute besser und höher bezahlen, um die Attraktivität zu steigern, dass sie die für sich gewinnen können.
Wir gehen jetzt mal gleich in die einzelnen Bereiche rein. Mhm. Vorab Inflation. Mhm. Inflation, hier hatte ja die Studie gezeigt, dass im Prinzip eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau hinsichtlich der Inflation eingeschätzt wird. Nun ist auch gegenüber dem Befragungszeitraum wieder viel passiert.
Ja.
Gerade hatten wir aus den Vereinigten Staaten wieder gehört, da kann es durchaus sein, dass insgesamt das Zinsniveau noch weiter steigen wird. Das soll eben auch natürlich auf die Inflation sich auswirken. Wie würden Sie denn jetzt heute die Aussagen der Studie bewerten hinsichtlich des nächsten Jahres? Ich habe das Gefühl, aber das ist nur ein Gefühl, irgendwo ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
Ja, das ist richtig. Wir hatten ja, wie ich es eingangs erwähnte, im Sommer die Befragung durchgeführt. Gab ja zwischenzeitlich auch eine weitere Zinsanpassung durch die EZB. Auf der anderen Seite, wenn wir uns im Moment mal die Inflation angucken in Deutschland, dann ist die weiterhin auf einem hohen Niveau. Und die Unternehmen hatten eigentlich bei der Befragung gesagt, wir gehen erstmal davon aus, dass dieses Zins- und Inflationsniveau mittelfristig bleibt, aber langfristig wieder zurückgeht. Im Moment muss man tatsächlich so ein bisschen die Fragezeichen darüber stellen, ob das wirklich so bleibt oder ob nicht durch die hohe Inflation das Zinsniveau weiter relativ hoch bleiben wird. Also ich würde eher die Tendenz wagen, dass wir das höhere Inflations- und höhere Zinsniveau mittelfristig noch sehen werden. Und ich schließe auch nicht aus, dass die EZB nochmal eine Zinsanpassung im Herbst vornehmen muss, wenn wir so eine hohe Inflation haben.
Okay, also das bedeutet ja unterm Strich, dass wenn Inflation hoch bleibt, wenn die Zinsen weiter steigen, dass das Geld teurer wird, wenn ich es nicht habe.
Ja, genau.
Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Bedingt ist Liquidität vorhanden, aber man möchte natürlich nicht alles raushauen. Du brauchst ja nach wie vor irgendwie auch noch ein Rückfallnetz sozusagen. Also was bedeutet denn das jetzt ganz konkret für die Unternehmen? Wenn Zinsniveau hoch ist oder weiter steigt, ich aber Geld brauche für die unterschiedlichsten Dinge. Ich muss Märkte erschließen, ich muss mehr Personal oder höheres Gehalt bezahlen für Personal. Ich muss Transformationsprozesse anschieben und so weiter und so fort.
Naja, de facto ist es so, Sie müssen sich ja dann fremdes Kapital besorgen, also Fremdkapital, beispielsweise bei den Banken oder an Kapitalmärkten. Und höheres Zinsniveau heißt natürlich auch höherer Zinsaufwand, weil die Unternehmen dann mehr für Geld, das sie aufnehmen, bei den Banken bezahlen müssen. Und letztendlich muss dieses Geld ja in irgendeiner Form auch wieder verdient werden. Das heißt, die Unternehmen müssen sich in den nächsten Jahren mit steigenden Zinsen und damit mehr Ausgaben für die Finanzierung auseinandersetzen, was letztendlich wieder bedeutet, dass intern Produkte, Absätze, Absatzbereiche wieder zu höheren Preisen führen müssen, um dieses Geld zu verdienen. Es wird sicherlich auch die Situation geben, dass es Unternehmen geben wird, die sich möglicherweise dieses Zinsniveau nicht leisten können und dann abrutschen und in eine echte Krisensituation kommen können.
Wenn wir uns die Märkte anschauen und wenn wir uns deutsche Unternehmen, würde ich mal sagen, in einem globalen Markt anschauen, dann kann man ja sagen, naja, wenn alle anderen das gleiche Problem haben, dann ist es ja halb so schlimm, weil der Wettbewerb sich sozusagen wieder ausgleicht und ausbalanciert. Ja. Wenn du aber sozusagen der Einzige bist in der Klasse, der diese Probleme hat, dann ziehen die anderen an dir vorbei. Wie würden Sie das denn einschätzen?
Naja, ein bisschen haben wir ja die Diskussion ja schon über den sogenannten kranken Mann in Europa. Das war ja vor 10, 15 Jahren schon so. Ja, ich sehe es tatsächlich auch
so. Für unterschiedliche Stimmungen.
Ich sehe es auch so. Ich sehe es deshalb so, weil wir die Situation schon haben. Nehmen Sie die Energiekosten, die sind im Vergleich zum Rest Europa deutlich teurer durch die Veränderung des Energiemixes, Stichwort Ausstieg Atomenergie. Nehmen Sie die gestiegenen Personalkosten. Nehmen Sie das Thema Bürokratie, ist ja auch etwas, was wir in unserer Studie klar herausgearbeitet haben, dass die Unternehmen unter dieser Bürokratie ächzen und sagen, das ist nicht mehr zumutbar. Und wir sehen das auch so. Ich halte das tatsächlich für echte Standortnachteile in Deutschland. Und ich glaube auch, dass das dann im globalen Wettbewerb dazu führen wird, dass Unternehmen einfach abwandern werden. Und die Stimmen hören wir ganz klar nach Osteuropa, in die Low-Cost-Länder oder nach Asien oder andere Regionen. Das ist aus meiner Sicht eine echte Standortgefahr für die Bundesrepublik.
Okay, dann müssen wir gleich im zweiten Teil bei Chefsache genau über dieses Thema sprechen. Also was kann getan werden, um eben keinen Nachteil zu haben, vielleicht sogar vermeintlich einen Vorteil zu konstruieren? Dazu gleich mehr, liebe Zuschauer, hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Michael Euchner von Ebner Stolz. Wir sprechen über die Finanzsituation der Unternehmen im Land, aber vor allen Dingen auch, was sich daraus ergibt für die Zukunft. Da hängen Tausende, Hunderttausende von Arbeitsplätzen dran, letztendlich auch unsere gesamte Volkswirtschaft. Mhm. Und wir haben festgestellt, naja, es gibt schon auch Baustellen, die sind sozusagen hausgemacht. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Idee bzw. eine Conclusio, die man aus dieser Studie herausziehen kann, und zwar das Thema Überregulierung. Ich sag mal, ein deutscher Klassiker, ja? Also was kam ganz genau raus?
Ja, es kam eigentlich die eindeutige Aussage raus, dass das Thema Bürokratie und Überregulierung ein echtes Wachstumshemmnis darstellt. Wir haben diese Studie ja nicht zum ersten Mal dieses Jahr durchgeführt, sondern machen das ja seit über 10 Jahren. Und fragen das immer wieder ab und stellen aber konsequent fest, dass dieses Thema immer weiter nach oben rückt. Dass das eben bei den Unternehmen dazu führt, dass man sich irgendwo eingeschränkt fühlt. Da gibt es genügend Beispiele, können wir gleich nochmal drüber reden, Stichwort Lieferkettengesetz und andere Aspekte. Aber das ist ein wesentlicher Hemmschuh für Wachstum.
Dann lassen wir uns jetzt drüber sprechen. Also was ganz genau ist eigentlich dran? Ja. Also man kann es ja so sehen, naja, wenn du selbst deine Probleme hast, dann kann man manchmal die Probleme im Außen suchen.
Ja.
Ja, man kennt das so aus dem Leben. Ja, ja. Aber in diesem Fall ist es ja ganz offensichtlich, weil das Thema schon seit Jahren so wahrgenommen wird. Diese Überregulierung, diese Bürokratie. Was ist da jetzt wirklich dran und was ist da eigentlich auch im Hintergrund passiert? Können wir denn das auch bestätigen? Gibt es mehr Gesetze? Gibt es größere bürokratische Apparate? Gibt es mehr Volumen, was da sozusagen drauf geht? Mehr Reportings oder wie auch immer?
Ja, also das kann man schon sagen. Man kann mengenmäßig, quantitativ sagen, es gibt einfach mehr Anforderungen. Nehmen Sie gerade das von mir erwähnte Lieferkettengesetz, was ja seit Januar diesen Jahres gilt. Ist letztendlich ja ein hehres Ziel. Man setzt sozusagen um, damit Unternehmen Menschenrechte beachten, wenn sie irgendwo Lieferanten haben und dort vielleicht unmenschliche Bedingungen, menschenunwürdige Bedingungen vorherrschen. Einerseits völlig richtig, das zu überwachen. Auf der anderen Seite verursacht es jetzt natürlich wahnsinnig viel Dokumentationspflicht. Sie müssen sozusagen bis zum letzten Glied in der Kette wissen, wie verhält sich dieser Lieferant. Das gilt im Übrigen auch für Finanzierer. Wenn die ihnen Geld leihen, Banken, müssen die auch schon wissen, ob sie diejenigen sind, die das Lieferkettengesetz einhalten. Also das sind alles Aspekte, was jetzt nicht nur ein Unternehmen betrifft, das vielleicht in Bangladesch Textilien bezieht, sondern das betrifft Sie schon, wenn Sie irgendwo mit einer Bank zu tun haben und die wieder von Ihnen wissen wollen, na, wie sieht's denn bei den Lieferanten aus? Und das können Sie an vielen Stellen, das ist das neue Whistleblower-Gesetz, was eine EU-Richtlinie umsetzt, wo man eigentlich sagen kann, dass die Deutschen da wahrscheinlich wieder übers Ziel hinausgeschossen sind. So viel steht
in der DSGVO.
Genau, in der EU-Richtlinie gar nicht drin. Und das sind schon so alles Aspekte, wo man sagt, ja, alles immer hehre Ziele, ja, um möglichst auf einem hohen Maß der Gerechtigkeit anzukommen. Und auf der anderen Seite heißt es natürlich, irgendwo Kosten produzieren, weil es irgendjemand geben muss, der es im Unternehmen nachhält, dokumentiert, überwacht und einhält. Und das sind schon so Aspekte, wo wir sagen, naja, das verursacht echt einen gewissen Frust.
Aber wie kommst du aus der Situation wieder raus? Also was will man denn machen? Also man kann natürlich gegenüber der Politik argumentieren, man kann jetzt schwarz auf weiß mit der Studie ums Eck kommen. Man kann es auch, sag ich mal, interpretieren als Unternehmer, aber du willst natürlich nichts Unrechtes tun.
Ja, genau. Also man will sich ja gesetzeskonform, gesetzestreu halten. Ja. Und das ist auch eine klare Aussage. Niemand möchte jemanden animieren und anstiften, dass er sich nicht gesetzestreu verhält. Letztendlich geht es darum, dass die Politik einfach verstehen muss, dass man Rahmenbedingungen schafft, die irgendwo auch eine unternehmerische Freiheit übrig lässt. Und ich glaube, daran krankt es sehr stark. Und da kann ich die Unternehmensverbände nur ermuntern, dort auch Druck auf die Politik auszuüben, um das Kind nicht mehr im Bade auszuschütten. Der Unternehmer selber, auf die Frage zurückzukommen, er muss sich gesetzeskonform verhalten, er muss es letztendlich umsetzen, da sind die Handlungsspielräume eingeschränkt. Eine Veränderung kann er da nicht herbeiführen ohne eine gesetzliche Veränderung.
Zumal ja auch einsicher ist, dass die Zukunft unsicher ist. Wir haben jetzt sag mal, de facto Rahmenbedingungen, die wir jetzt eben vorliegen haben. Wie schätzen Sie denn Unkenrufe ein, dass wieder eine Krise um die Ecke kommt, von der wir heute noch nicht wissen sozusagen? Ja, also dass man sagt, naja, es geht nicht nur darum, das jetzt irgendwo zu managen, was absehbar und sichtbar ist, sondern es kann auch schlimmer kommen.
Naja, das ist ja genau das Problem, dass man ja nicht weiß, was auf einen zukommt. Und ich hatte ja eingangs auch schon mal erwähnt, die Frage der Planbarkeit von Unternehmensentwicklungen wird unheimlich schwierig in der Zukunft und ist gegenwärtig schon. Ich hatte das Beispiel der Automobilindustrie genommen, aber nehmen Sie den Textilhandel, Veränderungen im stationären Handel hin zu E-Commerce. Also de facto gibt es diese Frage nach den schwarzen Schwänen, ja, was kann sozusagen morgen um die Ecke kommen, was ist unplanbar, unvorhersehbar, das kann Ihnen niemand beantworten. Sie können letztendlich aus unserer Sicht nur versuchen, die Finanzen geordnet und sicher zu behalten, im Unternehmen zu gucken, dass Sie eben Reserven haben, dass Sie sich sozusagen in Ihrem Geschäftsmodell weiterentwickeln, neue Kunden, neue Märkte erschließen, effizient bleiben, innovativ, sozusagen immer den Vorsprung versuchen zu haben. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber letztendlich ist es die einzige Antwort auf die Frage, was man empfiehlt, einfach um robust zu sein, um dann unvorhergesehene Krisen oder unvorhergesehene Effekte und Entwicklungen auch kompensieren zu können.
Die Finanzierungsstudie hat ja gezeigt, dass das Verhältnis mit den Hausbanken ja an sich recht stabil ist. Wie würden Sie das bewerten? Ist das grundsätzlich gut? Kann es noch stabiler werden oder ist es vielleicht gar nicht so ratsam, nur mit der Hausbank unterwegs zu sein und vielleicht auch mal nach alternativen Finanzierungsinstrumenten zu suchen beispielsweise?
Also um die letzte Frage zu beantworten, es ist grundsätzlich immer ratsam, sich auf mehrere Säulen zu stützen
und
zu diversifizieren. Das heißt aber nicht und ist auch keine Empfehlung von der Abkehr des Hausbankprinzips. Was wir sehen ist, dass es schon eine sehr stabile Beziehung gibt. Übrigens war das nicht immer so. Nach der Finanzkrise 2008, 2009 gab es die Situation eher umgekehrt, dass man sich von den Banken ein bisschen abgewendet und gelöst hat durch die Irritation an den Finanzmärkten. Das hat sich aber dann in den letzten 10, 12 Jahren komplett verändert. Die Unternehmen setzen auf ihre Hausbank, auf ihre Hausbanken. Und es ist auch in der Studie wieder klar sichtlich gewesen, dass die klassische Finanzierung eben der Bankkredit ist, bisschen Factoring, bisschen Leasing. Aber die Empfehlung ist schon auch zu gucken, wo gibt es andere Alternativen bei großen Unternehmen, der Kapitalmarkt, gibt es vielleicht private Beteiligungsgesellschaften, gibt es andere Finanzierer, um sich da ein Stück weit unabhängiger zu machen. Das ist schon ein Rat, den wir auch aussprechen, neben der Frage, ein gutes Verhältnis zur Hausbank zu haben.
Spannend ist ja schon auch zu sehen, wie kommt man eigentlich an das Geld heran? Die Kriterien, an das Geld heranzukommen, sind durchaus umfangreicher geworden. Mhm. Es geht nicht mehr nur um deine Organisation und Geschäftsmodell und Perspektiven und so weiter, sondern ein großes Thema sind drei Buchstaben, ESG. Erklären Sie unseren Zuschauern mal kurz, was steckt da eigentlich dahinter und warum ist das eigentlich für die Finanzen der Wirtschaft und der Unternehmen darin so enorm wichtig, vor allen Dingen auch in Zukunft?
Also ESG steht für Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung. Eine Entwicklung, die wir insbesondere an den Aktien- und Kapitalmärkten sehen, zurückzuführen durchaus auch auf europäische Richtlinien, nämlich dass Unternehmen Sorge dafür zu tragen haben, dass Geschäftsmodelle nachhaltig sind, also Stich umweltschonend, dass eine soziale Verantwortung übernommen wird und dass natürlich auch die Unternehmensführung unter sozusagen Korruptionsgesichtspunkten geführt wird, das zu vermeiden, also gute Unternehmensführung. Mhm. Die Finanzierer, die Banken haben dieses Thema erkannt und haben gesagt, naja, wir wollen uns Geschäftsmodelle der Unternehmen auch unter dem Gesichtspunkt anschauen. Einerseits, weil es jetzt tatsächlich auch immer mehr in die Voraussetzungen durch die EU der Finanzierung eingeführt wurde. Mhm. Und entscheiden natürlich dann, ob ein Unternehmen sich sehr stark an diesen Standards orientiert oder nicht. Ob sie überhaupt noch finanzieren oder ob sie eben nicht finanzieren. Nehmen Sie das Beispiel Herstellung von Kriegswaffen. War zumindest mal vor der Ukraine-Krise eher ein Thema, was viele Banken sehr kritisch gesehen haben. In der Situation nach Ukraine hat sich das jetzt etwas verändert. Aber das war zum Beispiel einer der wesentlichen oder einer der Kriterien, die bei ESG so ein bisschen nach hinten gerückt sind.
Nun steht auch gar nicht zur Wahl, ob oder ob nicht,
genau.
Sondern man muss es letztendlich ja für sich ableiten, ja. Und zwar völlig wurst, wie groß du auch bist als Unternehmen. Mhm. Klar, die großen Unternehmen, die an den Börsen eben notiert sind, die sind da schon länger mit unterwegs, aber jetzt schlägt das Thema auch beim Mittelstand ein, richtig?
Ja, das ist so. Unsere Studie hat zwar zutage geführt, dass der Mittelstand sich mit dem Thema noch überhaupt nicht oder gar nicht wirklich tief beschäftigt hat, weil gewisse regulatorische Vorschriften für ihn ja auch noch nicht direkt gelten, sondern eben nur für die Kapitalmarktunternehmen. Es gibt aber schon drei Gründe, warum sich Unternehmen deshalb damit beschäftigen müssen und wollen, weil sie A sagen, naja, der gesellschaftliche Druck nimmt zu. Ich habe ja auch Kunden, ich habe Mitarbeiter, die ich gewinnen will, die schauen, ob ein Unternehmen sich nach ESG-Standards verhält. Und ich habe zum Dritten natürlich doch jetzt auch die Bank, den Finanzierer, der sagt, ja, ich gucke mir das jetzt aber mal genau an. Und du, lieber Mittelständler, sag doch mir mal, wie nachhaltig ist dein Geschäftsmodell, vereinfacht formuliert, wie hältst du denn die Kriterien der guten Unternehmensführung ein, etc.? Und das kann jetzt natürlich bei Finanzierungsfragen doch eine ganz entscheidende Frage darstellen, wo man am Ende des Tages sagt, finanziere ich das Unternehmen noch, finanziere ich es mit anderen Konditionen? Also muss sich der Mittelstand damit beschäftigen.
Konkret, praktisch gefragt, wie wird er sich damit beschäftigen? Wie ist optimalerweise die Vorgehensweise? Also ich stelle mir das als Unternehmer vor, du hast unfassbar viele Baustellen, an denen du zu arbeiten hast. Und jetzt sozusagen nicht nur die Arbeit im System, sondern eben auch nochmal die Arbeit am System. Gibt es denn aus Ihrer Sicht da eine klare oder vielleicht eine strukturierte Vorgehensweise, die erfolgsversprechend ist?
Also die Frage ist eine echte Gretchenfrage, weil so richtig wissen tut es noch keiner, weder der Staat noch die Beratungsgesellschaft noch die Unternehmen, wie man wirklich damit umgeht. Diese ganze Entwicklung ist so ein bisschen jetzt erst am Aufkommen, weil man ja eben nicht sagen kann, ich nehme jetzt mal den großen ESG-Staubsauger und fahre mal über das Unternehmen, um dann sagen zu können, wo es denn hakt. Weil sie haben ja ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Diese drei Buchstaben stehen eigentlich sinngemäß für drei wirklich eigentlich selbstständige Bereiche. Absolut. Aber beim Beispiel Governance würde ich mal ein Beispiel anführen, kann man natürlich sagen, gute Unternehmensführung heißt ja, dass ich gewisse Dinge ausschließe, wie Korruption, Bestechung. Transparenz ist ein ganz wichtiger Aspekt, transparent sich zu verhalten gegenüber seinen Kunden, Mitarbeitern, Finanzierern. Das ist ja nicht so geboren beim schwäbischen Unternehmer. Der war ja 50 Jahre gewohnt, möglichst intransparent zu sein, weil man ja Gewinne nicht zeigen wollte und andere Dinge. Das hat sich komplett geändert. Sie müssen heute Gewinne gegenüber der Bank zeigen, weil das dazu führt, dass ihre Bonität sich verbessert. Sie müssen vielleicht auch transparenter sein bei ihren Kunden, bei ihren Lieferanten. Und deshalb ist das Thema Transparenz schon auch ein ganz wichtiger Aspekt. Dann kann man relativ schnell anfangen, sich damit zu beschäftigen, um dann eine wesentliche Frage im Sinne der ESG-Kriterien schon mal beantworten und einhalten zu können.
Abschließende Frage, können Sie denn von Unternehmen bei uns im Land berichten, die diesen Weg eingeschlagen haben und daraus auch einen Erfolg ableiten konnten?
Also ich kann jetzt verständlicherweise keine Namen nennen, weil das ja auch eine Frage der Vertraulichkeit ist. Es gibt schon Unternehmen, das sind in der Regel eher größere Unternehmen, also ab 1.000, 2.000 Mitarbeiter aufwärts, die sich schon sehr früh mit dem Thema beschäftigt haben und die einfach auch geguckt haben, wo habe ich in meinem Kundenportfolio Leistungen, die ich verkaufe, die ein Stück weit einfach irgendwie gegen Nachhaltigkeitsstandards verstoßen, wo man einfach sagen muss, naja, wir müssen ein Stück weit einfach diese Produkte verändern, weil wir irgendwelche Dinge verbauen, die jetzt vielleicht umweltschädlich sind. Vielleicht können wir das auf Alternativmethoden, Prozesse oder Materialien umstellen. Und das verursacht schon auch einen Veränderungsdruck, nämlich innovativ zu sein. Und da merken wir jetzt in der Industrie schon ein sehr starkes Umdenken. Oder nehmen Sie das Beispiel CO2-Emissionen von Gebäuden. Spielt eine sehr große Rolle, Produktionsgebäude. Der schwäbische Mittelstand hat oftmals wirklich völlig veraltete Hallen, die eben halt viel CO2 ausstoßen. Und da merken wir schon eine deutliche Veränderung zu gucken, dass diese Dinge einfach eingehalten werden und eine Veränderung im Mittelstand eben hier sich nachhaltiger zu verhalten und ESG-konformer damit umzugehen.
Abschließende Frage ganz kurz. Sind Sie zuversichtlich?
Ja, weil ich nämlich grundsätzlich ein optimistischer Mensch bin.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Michael Euchner von Ebner Stolz.
Ich danke Ihnen.
Schön, dass Sie hier waren. Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit hier bei Chefsache. Wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.